Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Lass uns mal etwas unkonventionell beginnen. Wie geht es dir?
Hui, den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Ich meine, was soll man sagen an so einem normalen Arbeitstag unter der Woche? Wenn man früh aufsteht und wenig geschlafen hat und viel zu tun hat.
Ja, okay, ist gut. Also das ist so eine Antwort, wie man sie oft gibt. Also ich würde es auf die Antwort eigentlich so sagen, es entspricht sogar ziemlich der Realität. Ja, eigentlich geht es mir super, es ist gerade arg viel los.
Ja, so ja, gut zusammengefasst, ja, ja.
Genau, und es ist natürlich, wenn wir jetzt nicht das aufzeichnen würden, was wir reden, dann würden wir natürlich voll tief noch reden und würden uns wirklich alle Wehwehchen erzählen, die wir haben, weil wir sind ja frauzipierte Männer, wir können über unsere Gefühle reden, wir würden uns ja auch erzählen, wenn uns irgendwelche Menschen Sorgen bereiten. Aber das ist ja so eine Standardantwort, die man so auf einer Party gibt. Also Musiker sagen auch immer, ja, mir geht's super, ich habe halt ein bisschen zu viele Auftritte. und ich freue mich echt schon auf die Weihnachtszeit, dass mal ein bisschen Ruhe ist. Ich brauche es gerade voll und es ist so ein richtig unangenehmes Gejammer, weil man ja durch die Hintertür, man jammert, aber durch die Hintertür sagt man, was bin ich für ein toller Typ? Oder so dieses, ja, es ist auf der Arbeit, seitdem ich befördert bin, ist halt alles voll viel zu tun. Und das Interessante finde ich, also Hartmut Rosa sagt, dass es eigentlich heutzutage zum guten Ton gehört, schon gestresst zu sein. Und ich finde das wirklich, ich kenne das so.
Voll, finde ich aber auch, ja.
Oder das trifft doch voll
also
zu.
Also gerade in der Schule, wenn du da nicht sagst, ich meine, es entspricht tatsächlich auch der Realität. Es ist nicht so, dass es nicht stressig wäre.
Ja.
Aber wenn du da nicht sagst, dass du noch voll viel zu tun hast und am Wochenende noch den Stapel Korrekturen auf dem Tisch hast und so, was schon so ist, ne?
Ja, ja.
Aber dann kannst du eigentlich kein Gespräch wirklich anfangen.
Aber jetzt gib mal zu, es kommt schon auch mal so, dass es ein bisschen weniger ist. Und du sagst das trotzdem. Man steigert sich ja auch so rein, weil
nein, das ist ja das Gute auch am Lehrerjob, dass du, wenn du mal die Korrekturen weg hast, vielleicht tatsächlich mal irgendwann auch einen Nachmittag frei hast.
Okay.
Das kommt schon auch mal vor.
Nee, genau, aber bei mir ist zum Beispiel so, jetzt gerade ist es wirklich so, dass ich halt auch viel zu tun habe, aber vor 2 Monaten geht. Und dann hätte wieder irgendwelche Leute das fragen, dann so, und spielst gerade viel? Und das müsste man als Lehrer auch einfühlen. Und korrigierst gerade viel? Und wenn du dann sagst, ja, ich korrigiere gerade viel, dann sagst du, Friedrich Merz wäre stolz auf dich. So, du bist nicht faul, Ärmel hochkrempeln.
Mehr Bock auf Arbeit.
Mehr Bock auf Arbeit, Fleiß, Fleiß, Fleiß. Und einfach, und ich finde es halt irgendwie ein bisschen, also Hartmut Rosa nochmal, um das zu sagen, der sagt ja auch, dass wir haben so eine stabilisierende Dynamik. Es muss immer alles schneller gehen. Unser System ist darauf aufgebaut, dass wir beschleunigen.
Ja, genau, die Beschleunigung, die stabilisiert, genau. Den Begriff habe ich auch schon mal gehört.
Ja, und ich finde es einfach spannend, wenn man sich ja auch ein bisschen so dadurch auch selber reinsteigert. Also man wird das selber dadurch so ein bisschen gehetzt. Man hat es ja so abgespeichert schon. Ich muss ja quasi gestresst sein. Das ist ja, und dann wird es so ein Selbstläufer, dass man gar nicht mehr zur Ruhe kommt. Und ich finde es.
Es ist ja auch ein Selbstschutz in gewisser Weise, weil man dann eben dem anderen, gerade Kollegen gegenüber signalisieren kann, ja, hey, bitte jetzt nicht noch eine Aufgabe obendrauf, weil ich bin ja, wie du weißt, den ganzen Tag schon überlastet. Also natürlich ist das ins Unterbewusstsein eingedrungen, nach Jahren in dem Job oder wo auch immer. Und man, also diese Alltagsfloskeln, die so im, das sind ja keine wirklichen Gespräche, das ist ja nur, nur Informationsfetzen, die hin und her völlig automatisiert zwischen den Mündern und Ohren schwingen. Und daraus bestehen ja über 90% unserer Gespräche in unserer Gesellschaft. Ich finde, eigentliches Gespräch ist was anderes.
Ja, es ist kein Gespräch.
Und da besteht natürlich neben dieser Automatisierung der Antworten auch immer, glaube ich, schon so eine Art Schutzmechanismus. Lass mich in Ruhe. Ich habe viel zu tun. Und das ist natürlich da auch ein ganz wichtiger Punkt, der mitschwingt.
Ja, also manchmal nutze ich es auch wirklich schamlos aus. Also ich gebe es jetzt hier öffentlich zu, ich lüge schon oft da, aber am Telefon sage ich dann, du, sorry, ich habe jetzt noch voll viel zu tun und dann gehe ich spazieren.
Aber das ist ja viel zu tun.
Ja, da hast du ja wirklich was zu tun. Genau, das ist ja auch ein Teil meines Jobs, das Spazierengehen. vor allem, ich finde das Komische an der ganzen Sache noch, also nee, es gibt zwei Sachen. Also einmal ist wirklich so ein Selbstschutz, dass ich wirklich sage, hey, ich will jetzt nicht zu viele Aufgaben bekommen, aber manchmal sage ich das auch einfach, weil ich, das ist so eine Erwartungshaltung auch. Ich denke, die wollen nichts anderes hören. Und wenn ich jetzt, ja. Und wenn ich jetzt sagen würde, also du, ich habe gerade gar keine Konzerte, ich liege eigentlich nur auf dem Sofa, dann wüssten die anderen Leute ja gar nicht, dann wüssten die Personen auf der Familienfeier, die wären komplett überfordert. Und das will ich
nicht, ihnen, was sie sagen sollen.
Ja, das dann, will ja. ich ihnen ersparen. Ja. Und deswegen sagen, ja, also, ja, ein bisschen zu viel Auftritte, ein bisschen zu viel Ruhm, zu viel Fame. Und was, so sage ich es dann nicht, aber es ist halt schon arg viel los. Das sagt man dann halt auch, weil sonst wird es kompliziert.
Das ist die ja, das stimmt tatsächlich. Man ist dann eigentlich irritiert in dem Moment, wenn der andere sagt, mir geht's super, ich bin heute voll entspannt.
Ja.
Also vielleicht kann man noch sagen, wow, cool, okay, was ist los? Fällt heute Unterricht aus bei dir oder so?
Hast du ja auch verdient, war ja in letzter Zeit viel los.
Ja, genau. Ja, aber ja, damit ist das Gespräch erstmal kurz durchkreuzt.
Ja, aber es wäre nicht, das soll, so soll es eigentlich bringen, aber also da, mir fallen dazu jetzt auch viel zu viel Sachen an. Nee, das eine ist natürlich das Problematische, warum ist denn unsere Gesellschaft so arg darauf aus? Warum ist denn das das Wichtigste? Warum müssen wir denn erfolgreich sein in der Karriere? Weißt du, warum müssen wir denn überhaupt viel machen? Weißt du, und wenn du schon nicht erfolgreich bist in der Karriere, dann geh wenigstens auf dein Grundstück und mach viel Apfelsaft oder sowas.
Ja.
Dann ist es auch, okay, ja, okay, gut, aber das hat dann auch wieder irgendeinen Mehrwert. Es geht immer um irgendeinen Mehrwert und man kann nicht sagen, ah, ich lag heute eigentlich den ganzen Tag auf dem Sofa und hab mir am Sack kratzt. Weißt, dann würden alle, dann würde doch, wenn du Student bist, sagst du dann, ja, okay, super, du hast ein schönes Leben, das kann man mal machen im Leben, aber später musst du dann wieder das Bruttosozialprodukt steigern und Friedrich Merz gefallen.
Und da ist ja genau die Frage, ob da nicht auch Neid mitschwingt bei so einer Antwort.
Ja.
Beziehungsweise, ich finde auch, das ist natürlich ein super schwieriger Ansatz, also schwierig in dem Sinne, dass es sehr komplex ist, weil es gesellschaftlich ganz tiefe Risse aufweist. Nur ein Beispiel, wenn das jetzt zum Beispiel ein Student sagt, ja, dann denkt man sich, okay, ja, der hat es halt gut, aber auch der muss dann irgendwie gucken, wo er bleibt.
Der soll es jetzt noch genießen, genau, solange es noch so ist.
Dem sei es gerade noch gegönnt,
ja, genau.
Aber wenn er in 2 Jahren seinen Abschluss hat, dann muss er halt ranklotzen und dann richtig, ja. Kann man dann schon mal machen als Student, aber halt später nimmer. Aber wenn das jetzt aber irgendwie ein Millionärssohn sagt, dessen Vater Milliarden hat und ein Unternehmen leitet,
ja,
der würde das zwar nicht sagen, aber dann wird man sich denken,
verzogener Bengel.
Genau, aber gut, der hat's ja, ich meine, was soll man da machen? Also da ist dann nicht der Sozialneid da, der gegen oder die Anforderung, die gegenüber einem Studenten da ist. Also auch das ist ja, schwingt ja was Soziales mit. Also
manchmal hat es dann leichter, eigentlich sogar der Millionärssohn, weil sie sagen, ja, der hat sich's verdient, weil sein Vater, ich verstehe es ja nicht.
Nicht, weil er es verdient hat, sondern weil man da keinen Neid hat, sondern denkt, okay, gut, der hat ja sein Geld.
Aber man hat keinen Neid,
aber bei einem Studenten
mit dem denkt man vergleichen sich, kann, oder warum?
Genau, weil der ist aus der Konkurrenz.
Ah, okay.
Also der, es gibt so eine Dynamik, finde ich, wenn über diese Themen gesprochen wird, mehr Bock auf Arbeit, wer soll arbeiten, Arbeitserhöhungen, also dass man der Arbeitszeit wieder erhöht werden muss, dass man sich nicht krank schreiben darf, ja, so leicht, dass es nach unten getreten wird in unserer Gesellschaft.
Ja, okay, das ist
und nicht nach krass, oben. Ja. Und natürlich, wir wissen alle, die Schere zwischen Reich und Arm wächst seit Jahrzehnten.
Ich habe es gestern zufällig recherchiert, und zwar die nicht die Anzahl, sondern das Gesamtvermögen der Milliardäre hat sich in den letzten, ich glaube, es waren 11 Jahren verdoppelt. Also die Leute, die eine Milliarde
krass
haben
krass
jetzt gerade momentan so in der Summe, glaube ich, 700 Milliarden. Die reichsten 50, sowas, glaube ich. Die reichsten 50 haben
50 Menschen auf der Welt?
Nee, in Deutschland.
Ach so, okay.
In Deutschland. Mhm. Und vor die reichsten 50 hatten halt vor 11 Jahren hatten sie halb so viel, wie jetzt die reichsten 50 hatten.
Ja, hätte also halt in Bitcoin investiert.
Ja, oder hat es noch nichts gekostet geschafft hat. Und nicht faul auf der Haut gelegt und einen Podcast gemacht, der kein Geld bringt.
Genau. Mit hohen Hörerzahlen. Aber ich meine, das sind ja zwei Lügen drin. Sorry, wenn ich das so sage. Mhm. Aber die erste Lüge ist, dass man mit ehrlicher Arbeit reich wird.
Ja, okay.
Das finde ich mittlerweile hat sich mehr als,
Volkers Pispers hat es immer gesagt, so mit ehrlicher Arbeit wird man nicht Millionär.
Genau. Also vom Tellerwischer zum Millionär, das ist ein Märchen, das ist einfach widerlegt.
Ich glaube, es gibt schon mal, es passiert vielleicht mal einem.
Ja,
der Glück hat noch 100. Da gibt es auch, einen Postillon-Artikel, wie war es denn mal? Irgendwie, das ging um einen Schweißer, der 50 Stunden pro Woche arbeitet immer noch kein Millionär, so irgendwie in der Art.
Ja.
Oder ist scheinbar zu faul, weil er noch kein Millionär ist.
Ja, genau. Genau, muss halt härter ranklotzen.
Er muss halt noch mehr schweißen.
Na, und das andere ist, wie gesagt, gesellschaftliche Vorurteile, nenne ich es auch mal. Vielleicht kommen wir nochmal kurz auf den Studenten zurück, dann lasse ich es aber auch, weil auch da müssen wir nochmal unterscheiden. Wenn das jetzt ein, also wenn du das sagst, ja, mit gut schwäbischem Hintergrund, deutscher Pass, dann denkt man sich, okay, gut, der Junge, der soll mal seine Jugend noch sich die Hörner ein bisschen abstoßen, aber dann irgendwann würde er mal
Luft- und Raumfahrtbetrieb übernehmen.
Genau, Luft- und Raumfahrtingenieur.
Ja.
Wenn jetzt aber ein griechischer Student, eine Studentin, deren Eltern vor 30 Jahren nach Deutschland eingewandert sind.
Die muss halt auch mal was machen, wenn sie sich hier integrieren will.
Ja, Moment mal, wie viel haben deine Eltern hier eigentlich in die Rentensysteme eingezahlt? Was machst du hier? Also hey.
Denn nicht, dass die noch ein Problem im Stadtbild wird.
Genau, ja, du hast erfasst. Ja, ja, ja. Also auch da gibt es dann ganz krasse, auf einmal normative Unterschiede, je nachdem, welche Person macht oder eben auch nichts macht. Also nichts im Sinne von, weil das, du hast ja vorher von Erfolg gesprochen, die Frage ist ja auch, was ist der Erfolg?
Ja, ja, das, ja, immer. Jetzt mal noch, was glaubst du eigentlich, oder gibt es eigentlich eine Definition, was die Aufgabe von Politik ist?
Hui, also jetzt, ich als Altphilologe fange da natürlich wieder bei den Wurzeln an.
Bei Adam und Eva, ach nee, das waren die anderen, okay.
Ja, Polis ist eben die griechische Stadt, ein Stadtstaat, natürlich nicht so groß, also nicht so ein großer Personenverband wie ein heutiger Staat. Und die Politik oder ein Polites ist erstmal einer, der in der Polis wohnt, ein Bewohner der Polis, der eben aber auch Bürgerrechte hat, sprich Männer und Erwachsene.
Ja, ja, genau.
Und die Politik ist eigentlich das, was die dann sozusagen tun für die Polis miteinander.
Okay, das ist doch super, weil das, so denke ich mir auch.
Und ob die jetzt Krieg führen oder über die Ernteverteilung reden oder sowas, ist dann erstmal zweitrangig.
Genau, aber es geht ja darum, dass es irgendwie was Gutes für das Volk ist. Dem deutschen Volk steht doch irgendwie...
Ja. So gesehen, ja.
Und also, nee, weil ich habe immer das Gefühl, dass wir reden viel zu wenig darüber, was wir wollen. Es geht nicht darum, wir haben auch keine Wahl zu wollen. Wir müssen alle irgendwie vorgeschriebene Sachen wollen, weil die Frage, wie viel wir arbeiten wollen, die stellt sich ja gar nicht. Es gibt ja nur, wie viel müssen wir um irgendwas Kompliziertes. Wie viel müssen wir arbeiten, um noch so und so oft im Jahr in Urlaub fliegen zu können, um uns das 7. Abo, weil wenn ich Fußball schauen will, heutzutage brauche ich ja 7 Abos.
Ja.
Und wie viel muss ich arbeiten, damit ich mir das alles leisten kann? Es wird ja gar nicht zur Frage gestellt. Vielleicht,
ob du dir das leisten willst zum Beispiel auch.
Oder ob ich sage, ich würde lieber in einer Gesellschaft leben, in der ich weniger arbeite, aber dafür mir vielleicht auch nur 2 Urlaube im Jahr leisten kann. Ob das die Frage, die darf man sich ja nicht stellen.
Mich fragt ja keiner. Oder ob vielleicht, ich sag mal irgendwas, hier auf die Schwäbische Alb oder in den Schwarzwald zu gehen und da eine Woche entspannten Urlaub zu machen, in der Natur, mit dem Fahrrad, mit dem Zelt. Ob das vielleicht sogar erholsamer ist oder besser, als auf die Malediven zu fliegen.
Genau, und wir werden immer in so eine Stresssituation rein, also finde ich so, weil wir müssen ja irgendwie, wir müssen mehr arbeiten, um irgendwas, danach wird es ja kompliziert. Ich weiß gar nicht, warum wir mehr, weil es der deutschen Wirtschaft schlecht geht, wird dann gesagt, und keine Ahnung, ich verstehe das ja alles gar nicht. Ich verstehe nur, dass ich mehr arbeiten muss und ich lache mich tot und denke mir, leckert mir alle am Arsch.
Es gibt doch diesen schönen Song aus den 80ern, ich weiß gar nicht mehr, von wem er ist. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt.
Du hast behauptet, du kannst jetzt singen, war doch tierisch.
Danke. Ich habe auch mega geübt.
Nee, also das, und ich finde es wirklich so, warum, also ich habe neulich mal was gelesen und also ich habe neulich mal gelesen, so einen schönen Satz, dass, da hat ein Mensch eines Volkes, das gejagt und gesammelt hat irgendwie, hat gesagt, warum soll ich Feldbau machen, wo es doch so viel Haselnüsse gibt? Und die Theorie ist halt, dass es gab halt Völker, die konnten eigentlich, die wussten, wie man Ackerbau betreibt, aber die hatten keinen Bock, weil sie wussten, wenn sie einfach Nüsse sammeln, haben sie viel mehr Freizeit. Und die fanden das halt voll dämlich. Die haben dann geschaut, hey, schaut mal, die da unten schuften den ganzen Tag auf dem Acker, wozu? Wir haben doch hier Haselnüsse im Überfluss. Und ich habe das Gefühl, dass wir dürfen uns nicht entscheiden, wir haben eine klar definierte Rolle von Wohlstand, das ist Wohlstand und den müssen wir haben, wir müssen so und so viele Autos haben, wir müssen so und so oft mit dem Flugzeug irgendwo hinfliegen und dafür müssen wir halt arbeiten, aber uns geht es ja auch besser wie früher, deswegen du musst, aber dass man einfach sagt, hey, ich hätte gern lieber einen Tag mehr frei pro Woche und würde dafür lieber mein Auto abschaffen oder sowas, diese Frage stellt sich ja irgendwie nicht.
Ja, absolut. Ich meine, da sind wir natürlich alle auch Gefangene des Kapitalismus, ob wir wollen oder nicht. Ja, also auch ein linksradikaler Anarchist ist Gefangener des Kapitalismus. Es ist nun mal so, er kommt dem nicht. Und gleichzeitig ist dieser Wohlstand ja auch ein Kampfbegriff, finde ich. Also der, was ist denn der Wohlstand? Ja, wir haben gerade schon drüber geredet. Ja, gut, für den einen ist das, für den anderen ist das. Aber für viele ist das, was sozusagen vor 40 Jahren Wohlstand war, auch nicht mehr erreichbar. Also wenn ich ehrlich arbeite, kann ich mir heute halt keine Wohnung mehr in der Großstadt leisten.
Genau, Punkt. Der Unterschied ist so, der Wohlstand dafür haben sich, also ich erinnere mich immer, wie meine Oma hat einen neuen Fernseher gebraucht, weil die ganze Familie 2 Wochen lang diskutiert, welchen Fernseher man jetzt kauft. Und der hält dann ja auch 30 Jahre. Und heute denkt man sich, oh, mein Fernseher ist schon wieder zu klein, ich brauche einen neuen. Also wir haben bei diesen Elektrogeräten haben wir eigentlich quasi einen höheren Wohlstand. Dafür kann sich keiner mehr ein Haus leisten. Haus leisten ist übrigens ein guter Übergang fast schon. Ich habe mal gelesen, dass eigentlich unser Alter so das Beschissenste ist. Also das war jemand, der nicht wusste, was die Akmä ist.
Ja.
Aber weil oft in unserem Alter ist so, es kommen halt so 3 Sachen zusammen. Okay, entweder kriegt man gerade ein Kind oder man hat halt Kinder, wo einen fordern. Dann macht man noch Karriere und die ganz bescheuerten Menschen bauen sich dann noch auch noch ein Haus. Mhm.
Und verschulden sich oder nehmen Kredit auf.
Und dann bist
du
halt nur gestresst, dann hast du dazu für nichts mehr Zeit. Also das ist oft so in unserem Alter. Und ich frage mich, wie viel davon will man denn wirklich selber? Ich glaube, es gibt wirklich Leute, die wollen wirklich unbedingt ein Haus bauen und die wollen unbedingt Karriere machen und die wollen unbedingt Kinder. Und ich finde, Kinder kriegen das Realistischste, weil ein Pinguin will auch Kinder kriegen. Aber der will ja nicht Karriere machen. Der ist ja nicht so blöd, ein Pinguin. Der sagt sich, okay, ich stehe hier und kuschel mit einem anderen Pinguin, ich sammle schöne Steine und dann kann ich hier mal und wie auch immer.
Und 10% der Pinguine sind ja schwul.
Ja, denen geht's gut. Und die haben halt aus unserer Sicht keinen Wohlstand. Aber vielleicht denken die ja, die Menschen haben keinen Wohlstand, weil die stehen, die kuscheln ja nicht so viel wie wir.
Und da kommt ja noch eins dazu, eben dieser Wohlstand, du hast vorher so halb angedeutet, finde ich einen ganz wichtigen Aspekt mit den Elektrosachen zum Beispiel, ja. Es geht ja nicht drum, einen Fernseher zu haben, sondern ich will ja immer den besten und den neuesten oder das Handy. Und diese...
Dann schäme ich mich ja auch. Wenn also dann die Nachbarn kommen und sehen, dass ich so einen kleinen Fernseher habe. Ich wurde mal ausgelacht wegen meinem Computerbildschirm.
Ich auch.
Weil der so Format 4:3 hatte, da haben sie mich voll ausgelacht. Ich sagte, hey Leute.
Ich auch tatsächlich wegen dem Bildschirm hier, der auf dem Tisch steht.
Und du brauchst ein Fernglas, brauchst du ja.
Ich habe seit 10 Jahren den hier jetzt.
Ja, ja.
Aber die Geschwindigkeit erhöht sich ja auch, sodass man quasi immer schneller was Neues braucht und immer schneller das Alte veraltet ist.
Ja, ja.
Und ich muss da immer an den Dendemann hat mal, ich glaube, das war das Album, was 2005 oder 2006 rauskam, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welches Lied es war. Da hat er so einen schönen Rap gehabt, wer rastet, der rostet, wer rostet, ist Schrott.
Ah ja, okay, geil.
Und da geht es halt darum, dass man quasi immer weiter hetzen muss und dann natürlich auch das Geld verdienen muss, damit man sich wieder das neue, ich weiß gar nicht, was gerade raus ist, iPhone S oder verwechsel ich das mit Samsung, ist mir auch egal, weil ich kaufe mir immer so ein Standardmodell und das soll dann möglichst lange halten.
Ja.
Und auch, dass das nur 4 oder 5 Jahre hält, finde ich schon eigentlich eine Zumutung, weil ich hätte gerne ein Handy, das 20 Jahre hält.
Klar, und früher war es zum Beispiel so, dass Mercedes hat Autos so gebaut, dass sie möglichst gleich aussahen wie das Vorgängermodell, weil sie wollten ihre Kundschaft nicht verärgern.
Ja.
Ja, genau. Also im Prinzip reden wir hier ja eigentlich so über eben Rastlosigkeit. Und man hat ja schon das Gefühl, dass das zunimmt, oder?
Wie du gesagt hast, also der allgemeine Tenor in den Alltagsgesprächen, die ja keine richtigen Gespräche sind, da muss man sich eigentlich als gestressten Mitbürger.
Ich frage mich halt, ob das jetzt so vor 1000 Jahren auf Island, wenn sich da 2 begegnet sind, der eine ist kalt, der den anderen du und wie läuft's? Hey, ich muss so viel Gedichte schreiben. Genau. Ich habe überall meine Skalden-Vorlesungen.
Mein Fürst, der macht wieder so viele Kriegszüge gerade. Ich muss schon wieder ein Heldenlied dichten auf den.
Also ob dir auch, weil also laut C.G. Jung hat ja gelebt vor ungefähr 100 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, ist ja eben Odin der Archetyp des rastlosen Wanderers. Also Odin ist ja auch so ein gestresster Typ, sag ich mal, gewesen. Ja. Oder in der Erzählung ist Odin also laut C.G. Jung der rastlose Wanderer. Der ist immer unterwegs, der will hier was machen und er wirkt gestresst. Also ich frage mich, ob Odin Bluthochdruck hatte, weil der
konnte. Ob sich die Isländer vor 1000 Jahren dann was von ihm abgeguckt hatten.
Ja, oder ob die, wie kommen die darauf aus, so einen Archetypen oder so einen rastlosen Gott zu entwickeln, der wirklich ja immer unterwegs ist.
Okay, also es ist ja erstmal, wir können ja gleich mal drauf eingehen, warum der, kannst du ja ein bisschen erzählen, warum der so rastlos rumwandert. Aber das ist ja erstmal fast ein Widerspruch, würde ich sagen. Also Odin kennt man ja, so auch wer nichts mit nordischer Mythologie zu tun hat, der weiß zumindest, Odin ist so der oberste Gott oder der wichtigste. Ich glaube, er heißt auch Allvater, wird er manchmal genannt.
Ja.
Aber gleichzeitig denke ich mir so, das Konzept von Göttern, wenn ich jetzt mit der klassischen Antike, so aus dem Griechischen denke, Götter sind doch diejenigen, die Muße haben müssten, die eigentlich Ruhe haben müssten im Vergleich zu den Menschen, die ein mühsames Leben führen. Spannend. Und dann ist auf einmal, wenn der Odin anscheinend so ein gehetzter Typ ist mit Bluthochdruck, dann widerspricht jetzt ja fast so ein bisschen dem Konzept von einem Gott, der in sich ruht, der eben auch die Kontrolle hat, der eben, ja, Gelassenheit, ich weiß nicht, wie man es... Ja,
die Frage ist natürlich auch, ob er nur so wirkt. Vielleicht hat er ja gar keinen Bluthochdruck. Vielleicht ist er einfach nur völlig schnell hin und her und er ruht in sich. Also ich kenne das ja auch, dass Leute, wenn ich was mache und ich mache das schnell, dann gibt es manchmal, dass Leute sagen, hey, du bist so gestresst. Und dann merke ich, nee, die sind gestresst, weil die stressen meine schnelle Bewegung. Ich mache das alles völlig kontrolliert, also bei Sachen, die ich oft mache. Und Odin ist halt, ja, das ist die Frage, also was eigentlich, um was es bei Odin immer geht, was man im Hinterkopf behalten muss. Und ich finde übrigens, den kennt man gar nicht so gut. Man kennt Thor irgendwie besser. Vielleicht auch, weil er in Marvel vorkommt und Odin nicht. Ja. Also man weiß über Odin irgendwie nicht so viel, finde ich, wie über Thor. Man weiß zum Beispiel bei Thor, jeder weiß, wie dem sein Hammer heißt.
Mjölnir.
Genau, und Odin hat halt einen Speer.
Okay.
Und der heißt Gungnir.
Und das ist auch krass, dass die alle Namen haben da. Und alle Gegenstände
mit,
und so.
Ja, das heißt, hört immer mit ihr auf. Gungnir. Okay. Und auf jeden Fall, Odin, was den eigentlich auszeichnet, ist, dass er sieht seinen Tod voraus. Also Odin, um nur mal ganz kurz ein paar Eigenschaften von ihm zu sagen, er ist auf jeden Fall auch ein Seher. Mhm. Er hat ein Auge nur, was auch so typisch Seher ist. Er ist ein Seher, er hat so ein bisschen magische Eigenschaften, er ist ein Zauberer, er ist gleichzeitig auch irgendwie der Gott der Dichtkunst, ist er auch noch. Er ist der Gott der Kriegsführung, er ist der Gott der Künste im Allgemeinen. Er ist ganz...
Ah, krass, das hat ja so Annoncen... An Apoll im Griechischen. Der ist ja auch so ein Supergott, haben wir gesagt.
Odin ist noch viel superer, finde ich eigentlich so. weil der Odin, was der halt kann, was die viele Griechen nicht können, ist so diese Zauberkunst hat er noch so. Also ich weiß nicht, was er genau zaubert. Und der ist noch ein Gestaltenwandler auch natürlich noch. Das ist er auch noch. Also der, und aber um was es geht, ist, Odin sieht seinen Tod voraus. Er sieht irgendwie, er weiß, dass er sterben wird am Ende. In der Ragnarök wird er den Tod finden, das weiß er. Und er weiß eigentlich sogar, wie er sterben wird. Er weiß, dass er wird vom Fenriswolf getötet. Es ist erzählt, gleich die Edda fängt so an.
Also die Edda ist das bekannte Werk von dem Snorri Sturluson, isländischen... Dichter.
Und das geht so los, also in der Version, die ich habe, ich weiß nicht, wie nachher die ursprüngliche Sortierung ist, die Gylfaginning, das ist so ein Typ, der kommt und fragt Odin, oder er weiß nicht, dass es Odin ist, er fragt so drei Götter, und da haben wir auch schon wieder die Zahl 3, über alles Mögliche. Und da erzählt ihm Odin auch schon die Geschichte vom Ende von allem. Odin sieht, dass er sterben wird, das weiß er. Und was er machen kann, theoretisch, er kann diese Ragnarök halt hinauszögern. Das geht theoretisch.
Also die Ragnarök hast du jetzt schon mal genannt.
Der Weltenbrand. Oder das Ende der Welt. Das kann er herauszögern. Er kann quasi versuchen, seinen eigenen Tod hinauszuzögern. Aber um was es Odin eigentlich noch geht, in seiner Rastlosigkeit, das eine ist natürlich die Sehnsucht nach dem Wissen. Der will alles wissen. Also so ein bisschen Kontrollwahn. Und das andere ist aber, und das finde ich nämlich ganz spannend, das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst oder vielleicht auch, ja, auch dir nicht bewusst, was ein bisschen fies ist an Odin, also was er zum Beispiel auch macht, wenn eine Schlacht irgendwo stattfindet, dann kommt entweder Odin oder die Walküren, die sind irgendwie solche Kriegerinnen, die halt irgendwie die werden auch Odins Töchter genannt.
Und die kennt man so ein bisschen von Wagner, der Ritt der Walküre.
Ja, genau, das hat man letztes Mal, glaube ich,
schon. Kennt man so Bilder, genau.
Und die suchen sich dann die gefallenen Krieger aus und die kommen dann nach Valhalla. Valhalla, Odins Halle, wo er mit diesen gefallenen Kriegern sitzt, sich betrinkt und so Schwertkämpfe-Übungen macht. Und was das Interessante ist, nämlich Odin sucht deswegen, wenn eine Schlacht ist, oft auf beiden Seiten die mutigsten Krieger raus. Also es werden einfach die stärksten Krieger sterben in der Schlacht und Odin nimmt dann, und zwar von beiden Seiten, die mit nach Valhalla, weil er will, dass bei ihm in Valhalla viele sehr starke Krieger sind, weil wenn dann eben diese Ragnarök kommt, dieses Ende der Welt, in der dann die Götter kämpfen gegen ganz viele Riesen und was auch immer, dann möchte er möglichst viele starke Kämpfer auf seiner Seite haben. Und das ist so ein Grund, warum er immer unterwegs ist, obwohl er weiß, dass es nicht funktioniert. Das ist also, halt das Komische.
Also er sieht quasi seinen Untergang schon voraus in dieser Ragnarök, aber trotzdem ist er eigentlich ein Fußballmanager und versucht sich halt die beste Mannschaft zusammenzustellen.
Ja.
Nicht zu kaufen, aber zu stellen.
Genau.
Aber er weiß, dass er verlieren wird.
Genau, das ist eigentlich so ein bisschen, ist das jetzt Wahnsinn oder ist das eher so ein, ich finde es so ein bisschen so ein, also, das ist immer so ein Sisyphos, weißt du, ich schiebe den Stein hoch, obwohl er nur runterrollt.
Sisyphos ist ein guter Begriff. Ich muss eher an denken, was du vorher gesagt hast, daran, dass die Menschen halt ein Kind kriegen, Karriere machen und noch ein Haus sich dann kaufen oder
obwohl
bauen wollen.
Obwohl sie sterben.
Obwohl sie wissen, dass sie das alles gar nicht hinkriegen.
Ja, und dass sie sterben.
Und dann bricht die Ehe auseinander 4 Jahre später.
Weil man nie Zeit für die Frau hatte, weil man immer auf der Baustelle war.
Ja, genau.
Oder, so.
Oder halt im Büro.
Ja, genau.
Den Kredit abbezahlen musste. Ja, okay. Da ist ja auch dann, geht man sehenden Auges. Er hat ja auch nur ein Auge. Sehenden Auges.
Wie wäre das im Plural?
Sehender Augen.
Sehender Augen.
Okay. Ja, da muss man schon ein Auge zukneifen und dann geht man sehenden Auges in den Untergang.
Das ist quasi Tragik.
Ja, also, stimmt, ja. Das wäre eigentlich
das
der Tragik. Klassische Tragikbegriff. Ein Held, der Größe beweist, obwohl er weiß, dass er untergehen wird.
Ja.
Und seine Rolle trotzdem ausführt.
Ja, ich finde das schon spannend.
Ja, krass,
also,
ja.
Weil, also ich glaube, das ist schon so ein großer Antrieb von Odin. Also der ist, wie gesagt, der ist immer unterwegs, der leitet schon das Schicksal der Menschen. Er ist übrigens auch noch, das hatte ich noch nicht erwähnt, natürlich auch noch ein Gott des Ackerbaus. Also es gab da auch solche Traditionen, dass man dann irgendwie einen Teil vom Feld Odin geopfert hat. Und wenn der Ackerbau ausfiel, dann hat man, manche haben sogar ihren Sohn geopfert dann oder einmal wurde auch ein König geopfert, also er ist auch dafür. Also der leitet schon das Schicksal der Menschen, ohne aber wirklich so ein, der ist nicht wirklich ein Menschenfreund.
Ja,
der warum? Ist also, ja, er braucht halt nur die besten Krieger. Also man sagt immer, Thor ist so ein Menschenfreund, der will denen schon auch helfen.
Okay.
Und Odin ist so zynisch so ein bisschen, der macht mal so, macht mal so und der reist dann rum. Der wird oft auch dargestellt, dass er dann kurz bevor eine Schlacht stattfindet, taucht irgendwo Odin auf und dann gibt es so Geschichten, dann redet er mit irgendeinem Menschen und erzählt ihm, dass er da war und da und dort am Tag davor und er sagt dann, das kann doch nicht sein, das ist so weit weg, das ist unmöglich. Dann gibt es sich auch zu erkennen, oft gibt es sich auch nicht zu erkennen und er versteckt sich halt so einen Schlapphut, also das sieht, also wirklich, sieht man auch in unseren Grafiken, das sieht einfach aus wie Gandalf. Also wenn wir
ich glaube andersrum, Gandalf sieht aus wie Odin.
Gandalf sieht einfach 100% aus wie Odin, außer dass Gandalf 2 Augen hat und Odin nur 1.
Ja, stimmt, und eine Pfeife.
Genau.
Die hatten halt noch keinen Tabak, die Wikinger. Wobei sie ja selbst in Nordamerika waren.
Ah, ja, okay.
Aber gut, in Finnland gab es keinen Tabakanbau.
Aber das finde ich jetzt gut, das gefällt mir. Mir gefällt es, dass Odin quasi, oder Gandalf sieht aus, der Unterschied ist die Augenklappe. Also daran kann man es ganz, wenn man ein Bild sieht und denkt, hey, das ist doch Gandalf, dann muss man einfach schauen, hat er 2 Augen, dann ist es Gandalf. Wenn er 1 Auge hat, ist es Odin.
Ja, zum Beispiel. Und Odin, hast du gesagt, hat diesen Speer, dessen Namen ich schon wieder
Gungnir.
Vergessen habe.
Wie?
Gungnir. Gungnir und Gandalf hat halt so einen Stab.
Ja, Gandalf hat ja noch auch noch ein super tolles
Schwert.
Pferd noch, hat auch ein Schwert, genau.
Ah, ein Pferd, ja, das hat Odin doch auch.
Ja, das ist, Sleipnir heißt das.
Und das hat 8 Beine.
Das hat 8 Beine. Und nämlich das vom Gandalf, das heißt, wie heißt das? Shadowfax auf Englisch.
Ah, okay.
Schattenfell. Schattenfell, das ist doch auch das der König, der, weiß nicht, das ist auch so das schnellste Pferd, das es überhaupt gibt. Also es ist auch ganz klar geklaut, nur haben sie halt das mit den 8 Beinen nicht gemacht.
Ich habe übrigens, also diese 8 Beine, das gibt es auf keltischen und skandinavischen Grabsteinen zum Teil und Einritzungen, gibt es öfter 8-beinige Pferde und da ist unklar, ob sozusagen das dieses Sleipnir-Pferd von Odin ist oder ob das ursprünglich nur die Schnelligkeit dargestellt hat und dann eben ein schnelles Pferd dem Odin sozusagen attestiert wurde als Attribut. Okay. Und dann ihm mit ihm verbunden war. Also da ist die Forschung, die Archäologie sozusagen ein bisschen uneinig, was zuerst da war, ob quasi das Pferd von ihm kommt oder ob die acht Beine so ein Kunstmotiv waren, das dann aber im Nachhinein auf ihn übertragen wurde. Habe ich nur gelesen.
Ja, das mit dem Pferd weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Man kann okay. nur noch kurz zu Odin sagen, noch, ja. Dass man geht davon aus, dass Odin auch, muss man auch noch erwähnen, vielleicht Wotan auch genannt.
Mhm. Da kommt auch aus dem Deutschen. Wodanstag oder Wednesday ist, glaube ich, der Mittwoch ist im Englischen Wednesday, Wodanstag kommt daher.
Okay, ja, kann sein. Auf jeden Fall, Wotan, da ist doch interessant, dass das, da kommt auch das Wort oder da steckt das wütend drin. Und das ist der Odin ist auch so ein Wüterich, also im geistigen Sinne ein Wüterich, also es ist auch der Gott des Windes, das ist auch noch interessant, aber dieser Wind ist auch ein bisschen so der geistige Aufruhr. Also es ist auch so ein Denker, der will die Geschicke lenken, er ist auch rastlos im Denken. Also er ist der Gott des Windes und ist auch eher so ein Gott der Nacht. Und es gibt auch so Geschichten, dass eigentlich so dieses eine Auge und dem Hut, das kann man sich vorstellen wie, wenn nachts es gewittert, dann hast du so die Wolkendecke, so die Hutkrempe. Und dann kommt aus dem einen Auge so der Blitz raus.
Okay, ja, schönes Bild, ja, schönes, oder sehr eingängige Metapher.
Ja, und also ja, Odin ist auf jeden Fall auch so der Gott des Windes, was auch so eine Rastlosigkeit ist. Und der Odinskult, vermutet man, kommt so aus dem Jahre 500 oder so nach Christus, kommt schon von Festland-Europa, eher so von Deutschland über Dänemark dann nach Skandinavien. Also man weiß es auch natürlich nicht ganz genau, aber der war, also diese anderen Götter, sowas wie Tyr und Freyr, die waren schon eher früher in Skandinavien und Thor auch. Und dann kam irgendwann dieser Kult Odin und der hat dann die alle irgendwie platt gemacht. Also,
ja, genau, Odin ist ja schon irgendwie so der Hauptgott und der Chef der Götter. Er ist ja auch ein sehr alter Gott. Er wird dann ja, hast du in der ersten Folge erzählt, ich weiß nicht mehr genau. In der zweiten von Ymir und deinen Nachkommen und dann ist er relativ.
Sein Opa wird von einer Kuh aus einem Salzstein geleckt.
Genau. Warte, Audhumbla hieß die Kuh.
Yes!
Ja, genau. Doch, so ein bisschen kann ich es mir merken, aber es sind echt komplizierte Namen.
Ja.
Okay, und er ist ein sehr alter Gott und quasi der Göttervater auch ein Stück weit, würde ich jetzt mal. Er sitzt ja, glaube ich, auch auf einem Thron, wenn er nicht gerade.
Chlitzkjalf.
Ach, der heißt, hat auch einen Namen.
Ja, klar.
Geil. Aber jetzt sagst du gerade, der kommt aus. Deutschland, also ursprünglich Germanien.
Ja.
Ich glaube, kann man da irgendwie sagen, wo der.
Nee, ich weiß nicht, aber man kann ja theoretisch. Man macht Forschung über Dorfnamen zum Beispiel. Es gibt in Norwegen 10 Dörfer, die mit dem Namen Odin in Verbindung gebracht werden und glaube 12, die mit Thor. Also die Zahl ist wirklich, also es glaube wirklich so ungefähr. Krass. Und also darüber macht man die Forschung, dass man sieht, dieser Name von diesem Dorf hat irgendwas mit dem und dem Gott zu tun. Mhm. Aber wir kennen ja auch den Namen Wotan oder Wotan.
Ja.
Der ist ja irgendwie auch geläufig so. Aber es ist im Skandinavischen halt Odin und das ist schon der gleiche. Und ja, aber der ist auf jeden Fall, kommt eher so aus Deutschland auch. So, ich weiß gar nicht, wie heißt bei Wagner, heißt er da Odin oder Wotan?
Ui. Ich war einmal in einer Wagner-Oper.
Und du bist so
einer
Zusammenfassung.
Also es war einfach irgendwann unbequem, das Sitzen und das Zuhören. Ich habe es auch nicht verstanden, den Text, weil die ja so.
Also, ich weiß nicht, ob man schon zu viel über Odin
gesagt hat. Nee, also ein bisschen, aber was mich jetzt noch interessieren würde, weil wir es ja von diesem Rastlosen hatten, also dieser rastlose Wanderer. Gehen wir nochmal darauf zurück, ich glaube, was hängen geblieben ist, der Odin ist super komplex und die Entstehungsgeschichte ist irgendwie auch krass, weil er dann ja quasi in Skandinavien oder nach Skandinavien eingewandert ist, in Anführungszeichen.
Also meinst du die Entstehungsgeschichte?
Und dann, halt so genau, aber dann halt so zum obersten Gott wurde.
Ja.
Und gleichzeitig ist er so für alles gefühlt zuständig.
Ja.
Und aber jetzt, also
der Göttervater eben auch, genau. Er ist genau. Wirklich, er hat ja auch Söhne, die Götter sind. Thor ist sein Sohn.
Ach, okay.
Genau, zum Beispiel, es ist auch Baldur ist eigentlich der bekannteste Sohn, oder nicht der bekannteste Sohn, aber Baldur ist der einzige Sohn, der wirklich aus mit seiner Frau, mit Frigg ist. Also,
Frigg ist die Frau von Odin.
Odin, genau. Und okay. Thor hat eine andere Mutter und dann gibt es noch so andere Brüder, bei denen man nicht weiß. Heimdall ist irgendwie auch teilweise ein Sohn von Odin. Es gibt noch andere, wo man sagt, okay, das ist wahrscheinlich ein Sohn von, das ist schon ein Sohn von Odin, aber es gibt verschiedene Quellen, wer die Mutter ist. Aber okay, er hat auf jeden Fall, okay. Ullr ist auch ein Sohn von, den hat man ja auch schon mal erwähnt, der Gott ja. des Winters ist ein Sohn von Odin. Also der hat ganz viele Söhne, die auch Götter sind. Also eigentlich, wenn ich genau überlege, fast von den ganzen Asen, also die in Asgard lebenden,
genau, die gegen die Vanen gekämpft haben.
Genau, also die Asen sind eigentlich fast alle, stammen die von Odin ab. Also ich müsste mal genau nachschauen, wer nicht, aber sehr viele von denen. Loki nicht, aber sonst die meisten.
Also ja, Loki ist ja auch ein sehr spezieller Charakter.
Ja, der hat ja irgendwie auch so, dem seine Eltern sind Riesen. Ja. Aber über den reden wir anders mal.
Und ich meine, der Odin ist eine sehr schillernde Figur, sehr komplex.
Schillernd.
Und eben dieser rastlose Wanderer.
Ja,
ich weiß nicht, und der Begriff kommt von C.G. Jung. Also
der C.G. Jung sagt, dass er der Archetyp rastlosen Wanderers ist. Ob der Begriff, der kommt wahrscheinlich auch von ihm. Also dieser C.G. Jung sagt halt, dass in all uns steckt irgendwie ein bisschen Odin. Und es gibt auch die Theorie, dass
C.G. Jung war ein Psychoanalytiker, der eben dann versucht hat, sozusagen Motive, nenne ich es jetzt mal, der Psyche von Mythen.
Wir hatten bei Hermes schon über den geredet, weil Hermes ist ja auch so ein Archetyp.
Auf den menschlichen Alltag zu übertragen. Ich meine, Freud hat es ja auch gemacht mit dem Ödipus-Komplex und solche Dinge. Okay, also dass quasi ein Stück Odin, rastloser Wanderer, in uns steckt.
Genau.
Aber jetzt lass nochmal kurz auf den rastlosen Wanderer eingehen. Also der weiß, dass die Ragnarök, also dieses Ende der Welt kommen wird. Ja. Und da gibt es dann irgendwie so eine krasse Endschlacht.
Genau.
Und deswegen sammelt er halt auch seine Krieger da in Valhalla. Und, aber wieso ist er jetzt ein rastloser Wanderer? Also was macht er eigentlich die ganze Zeit? Das würde mich nochmal interessieren. Wo wandert der oder was?
Also es gibt da viele Geschichten von ihm.
Also was treibt, also ihn treibt eben quasi die Vision, dass er am Ende untergehen wird in Ragnarök.
Also ich würde vermuten, das ist gut, dass wir drüber reden, weil da können wir uns einfach viel philosophieren auch. Also es gibt halt so Geschichten, dass Odin trifft sich mit irgendwelchen Riesen zum Beispiel. Er trifft sich mal mit dem einen Riesen Vafthrudnir, heißt er, glaube ich. Da werden wir nächstes Mal drüber reden, noch über den, um sich mit ihm zu messen in der Weisheit. Da will er sich irgendwie, die machen so einen intellektuellen Schwanzvergleich, die zwei. Mhm. Und so Sachen macht er, den interessiert es dann halt, was die anderen wissen, und er will auch schon ein bisschen die Geschicke lenken. Er möchte halt eingreifen, auch in was da halt auf der Erde passiert. Und er ist halt immer unterwegs, auch so er ist ein Gestaltenwandler eben. Er verwandelt sich dann in irgendwelche Menschen oder zum Beispiel, werden auch mal nochmal in Ruhe irgendwann reden über den Skaldenmet. Das ist so ein Met der Dichtkunst. Und
Skalden sind ja die Dichter.
Die Dichter,
also der Snorri Sturluson war auch ein Skalde.
Genau, und er weiß, dass es diesen Dichtermet gibt, diesen Skaldenmet, und den will er halt sich besorgen, und dann reist er halt dahin. Und er reist, es gibt ganz viele Geschichten, das ist eh so ein typisches Motiv der nordischen Mythologie, dass Odin oft mit Loki und, oh Mann, das ist jetzt wieder dieser eine, den ich vergessen habe. Ist also es Hönir, der dritte? Es ist, glaube ich, Hönir. Also es sind auf jeden Fall drei Götter, die zusammen irgendwo hinreisen, um irgendwelche Riesen zu bekämpfen. Also Thor macht ja auch Reisen, aber der ist halt unterwegs und will wissen, was die anderen machen. Seine Aufgabe ist natürlich auch, ein bisschen die Eisriesen zu bekämpfen. Aber
das macht ja auch der Thor ziemlich krass mit seinem Hammer, ne?
Das machen die alle, genau.
Okay.
Der Odin ist auch nie so, also der Thor ist schon mehr der, die Riesen dann totschlägt.
Der Odin ist quasi ständig unterwegs, um auszukundschaften,
wo sind die Feinde. Er ist auch so ein Kontrollfreak, genau.
Ja, wo sind die Feinde. Genau, hatte ich auch gerade den Gedanken, dass es irgendwie mit so einer Spy-Software vergleichbar ist.
Gut, aber weil du sagst Gedanke, weil er hatte zwei Raben.
Ah ja, warte, meine Tante hat nämlich immer von denen erzählt, deswegen kenne ich die sogar, Hugin und Munin.
Und du weißt auch, was das bedeutet, oder?
Ich glaube, einer heißt Gedanke.
Deswegen komme ich nicht drauf.
Und der andere
ist Gedanke.
Und der andere, ja, irgendwie auch sowas in die Richtung.
Erinnerung.
Ah ja, okay.
Und da gibt es nämlich auch den Satz, und also nochmal, die Raben, das ist eigentlich auch spannend, die Raben, die sitzen quasi bei Odin auf der Schulter und die erzählen ihm, was in der Welt geschieht.
Also zusätzlich, dass er immer rumreist, hat er auch noch zwei Informanten, Zwei Geheimagenten.
Ja, das ist auch spannend, weil man könnte auch sagen, dass die, vielleicht waren die auch mal einer nur und es sind nur zwei. Das ist oft ja so. Ich werde es nicht müde, es zu wiederholen. Also wenn man drei Personen hat, kann es sein, dass die eigentlich nur eine Person waren und die drei Charaktereigenschaften der Person widerspiegeln.
Quasi die heilige Dreifaltigkeit.
Sowas in der Art, genau. So. Und diese Raben, die schickt er immer morgens los und die kundschaften dann die Welt aus. Und da gab es tatsächlich auch im...
geil, dann ist er faul geworden. Dann hat er irgendwann sich nur noch hingesetzt und hat seine Raben rumreißen lassen.
Genau.
Und guck, der hat auch keinen Bock mehr auf Arbeit. Da wäre der Friedrich Merz nicht so amused.
Ja, was ich ganz witzig finde, ist, weil Odin ist auch zum Beispiel auch, also wenn man Menschen geopfert hat, dann hat man die oft an Galgen gehängt. Und dann, wenn dann der Rabe kam und sich auf den Galgen gesetzt hat, dann hat man gedacht, okay, Odin hat das Opfer angenommen. Und das finde ich so, das finde ich so krass, weil ich muss da, kommt das nicht bei Fluch der Karibik vor, auch dieses Bild, dass du so einen Galgen hast und dann ein Rabe landet, das kommt aus der nordischen Mythologie.
Okay.
Oder das Bild, kannst du dir vorstellen.
Ja, ich kenn's
auf jeden
Fall.
Da kommt dann so ein Rabe und der kräht dann irgendwas. Und das ist im Prinzip, dass Odin, der überbringt eigentlich eine Nachricht.
Und die picken dann ja auch die Augen aus. So, wenn sie dann irgendwann die Leichen quasi zerfleddern. Wobei, es müssen nicht immer Raben sein, aber ja.
Okay. Ja, also auf jeden Fall, was ich dann halt spannend finde, natürlich, ist, dass es, um auch nochmal um dieses Rastlosigkeit zu kommen, weil. Was ich nicht verstehe oder was ich mich frage, ist, macht Odin den ganzen Quatsch eigentlich für sich oder macht es für die anderen? Weil er ist ja schon so der Aufpasser, dieser Übergott, und er will schon auch irgendwie, sag ich mal, das Gleichgewicht irgendwie so lange wie möglich aufrechterhalten. Und ist es so, dass er, ist jetzt eigentlich wieder Opfer oder ist er Täter? Also macht er das so, okay, wenn ich jetzt die Ragnarök hinauszögert, dann lebe ich länger oder will er sich wirklich kümmern? Also ist er rastlos? Also wenn man das jetzt mit der heutigen Zeit vergleicht, arbeite ich jetzt viel, weil es der Gesellschaft was bringt oder weil es meinem Kontostand was bringt?
Mhm. Na, ich denke, also dadurch in seiner Funktion als oberster Gott.
Die Funktion, ja geil.
Das ist eine Firma.
Ja, ja, klar, okay, so.
In seiner Firma.
So ein Visitenkärtle hier an der Brust hängt.
Der ist halt der CEO, wie das heutzutage heißt.
Ja, geil.
Und der will natürlich seine Macht behalten.
Das ist eigentlich das CEG, das Chief Executive God.
Ja, stimmt.
Okay.
Ja. Und der ist schon Machtmensch, würde ich sagen, aber gleichzeitig macht er das sicherlich auch aus einem Zwang heraus, weil wenn er diese Sehergabe hat und dann einfach er weiß, dass das Schicksal so enden wird, dass die Ragnarök kommt und er sterben wird, dann kann er wahrscheinlich gar nicht anders, als dass er, weil irgendein Drang in ihm drin ist, der ihn immer dazu bringt, halt da rumzuwuseln, weiterzusuchen, so eine innere Unruhe, vielleicht doch noch irgendwo was zu finden bei irgendeinem Riesen oder irgendeinem Zwerg oder so, irgendein Hilfsmittel, mit dem er vielleicht das Ganze, wie du sagst, rauszögern kann, auch wenn er wahrscheinlich weiß oder ahnt, dass er auf keinen Fall gewinnen kann, weil das Schicksal doch zu übermächtig ist.
Oder ist es die Hoffnung, dass es sich täuscht?
Oh, die Hoffnung, ja. Aber eben, die Menschen haben ja auch Hoffnung, ne? So, okay, es ist alles viel zu viel, ich kann eh den Kredit nicht abbezahlen und wahrscheinlich schaffe ich es in diesem Leben nicht, den Wohlstand zu erreichen, von dem mir immer alle was vorschwätzen, aber trotzdem versuchen sie es irgendwie. Und sind dann halt, also man flüchtet sich ja auch oft in so, Illusionen, zum Beispiel dann zu sagen, ja, dann jetzt kaufe ich mir halt den Mercedes hier und dann nehme ich einen Kredit.
Besser.
Ja, genau. Aber dann habe ich zumindest nach außen hin, kann ich sagen, guck mal, ich habe was geschafft, guck mal hier, Erfolg, guck mal, ich konnte ein teures Auto kaufen, schau mal hier, ich bin wer. Und auch wenn es mir eigentlich scheiße geht und ich vielleicht völlig unzufrieden bin mit meinem Leben und mich durch den Kredit noch mehr eingehängt habe als davor, halte ich an der Illusion fest, weil es ein Selbstschutz ist. Weil ich eben will, dass die anderen dann auch denken und das bestärkt mich dann wiederum. Ah, der hat es geschafft. Der hat was geleistet. Und vielleicht ist der Odin ja auch so innerlich getrieben, dass die anderen immer sagen, ja, gut.
Ach so.
Der Gottvater, der Allvater.
Das sollte eigentlich ja nicht nötig haben. Aber
genau,
ja.
Aber der macht halt immer und so, ja, der weiß schon, was er tut. Und Hugin und Munin, die helfen ihm. Ja, das ist schon gut. Und wenn er quasi das nicht mehr macht, dann fällt er aus seiner Rolle raus. Und es braucht er zur Selbstbestätigung. Was aber krass wäre, weil dann wäre er zutiefst
das wäre fremd.
Unselbstständiger Gott, eben. Gell?
Nee, und ich weiß nicht, also ich denke eher noch auch ein bisschen nochmal an dieses Sisyphos-Thema, weil
ja.
Camus sagt ja, also ich habe mal irgendeine Doku gesehen, wo jemand gesagt hat über Camus, dass er, das ist die einzige Möglichkeit, einen metaphysischen Trost zu spenden ohne Gott. Und zwar, dass wir, das kommt in dieser, dem Buch Die Pest vor, dass wir wissen, dass wir verlieren werden, aber wir kämpfen trotzdem. Das ist die einzige, also dass man die Möglichkeit, dieses Absurde zu besiegen. Also dann kann man sich gerne nochmal diese Sisyphus-Folge anhören, weil das ist ein Riesenthema. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, so zu sagen, okay, ich weiß, weil man könnte ja auch, wenn man ganz negativ ist, sagen, hey, warum übe ich denn Posaune? Egal wie gut ich werde, am Ende sterbe ich und dann hat es mir nichts gebracht. Aber ich mache es einfach trotzdem, weil das macht irgendwie so, dass ich nehme das an und das hilft mir allgemein im Leben. Und wahrscheinlich hilft es Odin, hat er auch die Wahl. Entweder, das Problem ist, ich glaube, hat er doch folgendes Problem, Odin. Er sitzt ja dann immer in Valhalla und Odin isst übrigens auch nichts. Also die Walküren, die. Nein, weil der.
Aber trinkt
nur Wein. Und es reicht ihm.
Okay,
und
das,
ich das glaube, der wird nicht mal betrunken, das ist ja der Scheiß. Weißt du, der kann ja nicht mal sagen, okay.
Der Arme.
Ja, der kann ja nicht mal sagen, okay, ich werde am Ende sterben, es hilft alles nichts, ich lege mich jetzt aufs Sofa und löte mir einen rein. Weil er ist ein Gott, das macht ihm wahrscheinlich gar nichts aus. Und dann ist es das Einzige, was er tun kann, das anzunehmen und sagen, okay, ich weiß zwar, dass ich am Ende sterben werde, aber es ist egal, ich kämpfe trotzdem dagegen an. Weil sonst wäre es ja so unerträglich, dieses Warten. Sonst würde er nur da sitzen und warten, bis Ragnarök kommt und wird es nicht aushalten und wird es vielleicht sogar, vielleicht könnte es beschleunigen, weiß ich ja nicht, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, aber es wäre ja unerträglich. Und
aber das vielleicht ist
so eine Flucht in diese Arbeit.
Ja, genau, die Flucht in die Arbeit. Aber vielleicht wäre er doch, oder zumindest jemand anders mal an dem Punkt, wo er sagen würde, ich würde jetzt gerne mich zur Ruhe setzen und einfach mal aufhören damit. Ich finde es zum Beispiel immer so absurd, wenn hier, keine Ahnung, Thomas Müller, der mittlerweile, ich glaube, bei Vancouver spielt oder so, ja. Also ist ja okay, darf man machen, auch da hat Fußball seine Berechtigung, aber eigentlich ist doch die Hauptkarriere rum.
Ja.
Und klar, die kriegen halt Kohle ohne Ende. Aber
der
kriegt
ja noch einen Titel, der ist im Finale jetzt.
Ja, habe ich auch gelesen, genau. Ja.
Da trifft er Messi, der es auch nicht lassen können.
Aber das ist doch krass, jetzt spielen sie irgendwo in Japan, in Saudi-Arabien, in Kanada, so.
Denn mir fällt nichts ein.
Ja,
die sollten einfach mal, die wissen nicht, dass das Schachspielen auch Spaß macht.
Aber das ist doch auch die, ich finde, es gibt ja diesen blöden Spruch, aber ich finde ihn eigentlich ganz gut, man sollte gehen, wenn es am schönsten ist.
Ja.
Und gerade jetzt, also für Sterbliche, finde ich, hat das auch eine gewisse Berechtigung. Weil ich kann natürlich immer weitermachen, aber ich kann auch irgendwann mal sagen, es ist gut, ich steige hier aus und ich habe eine schöne Erinnerung. Du hast gesagt,
das sollen alle unsterblich werden.
Ja, aber wir sind ja sterblich.
Ja, okay. Aber, ja, okay.
Das stimmt, dann könnte ich ja was Neues mal machen. Aber okay. Klar, der Odin hat natürlich eine sehr spezielle Rolle und er ist halt erstmal unsterblich, auch wenn er dann irgendwann in der Ragnarök sterben wird.
Er ist aber ja auch nur unsterblich, weil er immer diese Äpfel isst. Hatte ich auch schon mal angeteasert.
Ah, okay. Da müssen
wir auch nochmal über die Idunas Äpfel.
Ja.
Sonst wäre er auch sterblich.
Aber dass es ihm halt schwerfällt, sich zur Ruhe zu setzen, ist ähnlich wie beim Papst, der kann ja eigentlich auch nicht zurücktreten.
Eigentlich, genau. Ja, okay. Ich will noch eins sagen, nämlich dieses Rastlosigkeit. Ich finde es schon sehr interessant, das Thema, weil ich hatte vorhin zum Beispiel das Glück, dass ich die U-Bahn natürlich verpasst habe und dann war ich gezwungen, da einfach zu sein und da habe ich jemanden getroffen, den ich irgendwie so ganz entfernt kannte und ich hatte einfach Zeit, mit dem mich 9 Minuten zu unterhalten. Und das ist ja selten, finde ich. Man hat ja selten die Zeit, dass man irgendwo auf dem Weg zum Supermarkt ist und dann sagt, ach ja, man hat mich mal im Frühling, wenn es das erste Mal schön ist, dann ist man irgendwie entspannter, dann kann man da auch sich richtig Zeit nehmen für Menschen. Also mir fällt es immer so auf, wenn es die ersten warmen Tage sind, man geht zum Supermarkt oder irgendwo hin, trifft jemand, dann redet man, weil man es genießt, in der Sonne zu stehen. Aber normalerweise ist es immer so, man ist gehetzt und man ist rastlos und man geht zum nächsten Termin. Und der nächste Termin ist ja oft gar nicht so ein extrinsischer, ist ja oft das intrinsisches. Ich habe mir ja noch vorgenommen, das und das heute zu machen. Ich will ja noch Adorno lesen heute oder sowas. Und das war, ich will das, und dann merke ich gar nicht, dass ich eigentlich viel mehr Spaß habe, mich mit irgendeiner Person über Fußball zu unterhalten, weil ich das schon so arg in diesem Leistungskorsett eingequetscht bin.
Weil die innere To-Do-Liste halt an die Tür pocht.
Ja. Ich finde es übrigens gerade eigentlich auch ein sehr schöner Moment. Also Aber wir haben ja das Glück, dass wir nochmal über Odin reden werden. Deswegen können wir eigentlich jetzt auch aufhören, weil jetzt ist ja schon auch schön.
Dann machen wir eine wohlverdiente Pause und sind nicht rastlos bis zum Ende.
Genau.
Okay, und heute kochst du was?
Ja, und zwar ist eigentlich simpel, aber es ist auch von den Zutaten simpel, aber sonst sehr schwer handwerklich. Und zwar Spaghetti cacio e pepe.
Mhm. Bin ich gespannt, ob du das hinkriegst.